Hallo zusammen, Boris hier. Bevor es losgeht, möchte ich euch noch auf ein spannendes Unternehmen hinweisen, das den BVL-Podcast unterstützt, und zwar Metro Logistics. Den Großhändler Metro kennt ihr sicherlich alle. Und Metro Logistics war ursprünglich ein Metro-Konzerndienstleister, ist aber seit 2020 als eigenständiger Kontraktlogistiker am deutschen Markt aktiv. Der Fokus liegt natürlich auf der Lebensmittelbranche, aber auch für Logistikdienstleister, Automobilindustrie, Händler, E-Commerce-Händler und Hersteller aus verschiedenen Branchen, die verfügbare Lagerfläche suchen, kann Metro Logistics der perfekte Partner sein. Im Multi-User-Warehouse in Mahl gibt zum Beispiel verfügbare Lagerkapazitäten mit mehreren Temperaturzonen. Und Metro Logistics übernimmt für euch die komplette Logistikabwicklung, sprich Beschaffung, Lagerung, Cross-Docking, Kommissionierung und Distribution an B2B- oder B2C-Kunden für Lebensmittel mit unterschiedlichen Temperaturanforderungen und Non-Food-Waren. Nachhaltigkeit liegt im Logistikzentrum in Mahl besonders im Fokus. Dort befindet sich sogar Deutschlands größte Solaraufdachanlage mit 43.000 installierten Photovoltaikmodulen. Von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen wurde das Multi-User-Warehouse in Mahl sogar mit dem Gütesiegel Gold ausgezeichnet. Zentral gelegen ist das Ganze auch noch und es gibt eine Schienenanbindung für die Abwicklung von Containern über die Anbindung mit dem Rhein-Ruhr-Terminal in Duisburg. Also, es lohnt sich auf alle Fälle mal vorbeizuschauen unter www.metrologistics.de. Metro-logistics.de. Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute geht es bei uns um das Thema Datentransparenz und Datenaustausch in der Supply Chain am Beispiel des Automotive-Bereichs. Meine Gäste sind Christoph Rochelmeier von Magna International, einem der größten Automobilzulieferer der Welt, und Jörg Biermann, Partner bei 4flow, einem der führenden Anbieter von Logistikberatung, Logistiksoftware und 4PL-Dienstleistungen. Beide sind ausgewiesene Experten, wenn es um die Bereiche Datentransparenz und Datenaustausch geht. Deshalb gibt es heute eine Menge zu lernen. Los geht's. Hallo Christoph, hallo Jörg. Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
Hallo, guten Morgen. Schönen guten Morgen.
Hallo ihr beiden. Ich möchte heute mit euch über Datentransparenz und Datenaustausch in der Automotive Supply Chain sprechen. Das ist ein Thema, in dem ihr beide sehr, sehr tief drin hängt. Das werden wir gleich merken. Vielleicht kurz zur Einleitung. Christoph, du bist jetzt seit vielen, vielen Jahren bei Magna International tätig, kennst dich also mit der Supply Chain im Automotive-Bereich bestens aus. Du bist Senior Director Purchasing bei Magna International, hast davor schon verschiedene andere Dinge gemacht, die dich immer wieder in den Kontakt gebracht haben mit dem Thema Datentransparenz und Datenaustausch. Ich kann mir vorstellen, dass er das Thema auch schon das ein oder andere Kopfzerbrechen bereitet hat, vielleicht auch die ein oder andere schlaflose Nacht, wenn ich mal so zurückschaue, was so in den Supply Chains im Automotive-Bereich in den letzten Jahren los war. Erklär mal ganz kurz so in Kurzform so dein Blick auf die Dinge, was das Thema Datentransparenz und Datenaustausch betrifft.
Ich komme ursprünglich aus der Welt der Logistik und Supply Chain. Da haben wir damals ein Produkt gehabt, was weltweit geteilte Lieferantenbasis hatte. Und da war das Thema Datentransparenz und Datenaustausch über die Verfügbarkeit in dieser Lieferkette extremst wichtig, denn unsere auf der Welt verstreuten Produktionsstandorte waren davon abhängig. Und das, was wir dort an Systemen, Werkzeugen und Prozessen aufgebaut haben, hat uns dann während der Corona-Krise und der Halbleiterkrise sehr, sehr viel geholfen.
Den Kopf gerettet,
Transparenz,
sozusagen.
Vollkommen richtig, ja, über die Transparenz dann unsere Lieferfähigkeit aufrechtzuerhalten. Und das aus der Logistikperspektive eines der wichtigsten Prozesse, die man im Griff haben muss, das Thema Planung und Transparenz. Und auch im Einkauf, was jetzt mein Spielfeld ist, ist es sehr wichtig, das im Griff zu haben. Denn am Ende des Tages wird auch der Einkauf dann kommerziell gefragt, wenn etwas nicht funktioniert. Und in der letzten Konsequenz ist das dann auch immer eine Diskussion und eine Eskalation mit dem Lieferanten, wenn da die Versorgungssicherheit nicht gewährleistet ist.
Ja. Und Christoph, vielleicht noch ein, zwei Worte zu Magna International. Dürfen die meisten Leute kennen, aber immer ganz kurz den groben Abriss, wo ihr tätig seid.
Magna ist einer der größten Automobilzulieferer weltweit. Wir sind Nummer 1 in Nordamerika und Nummer 3 oder 4, je nachdem, welche Kennzahl man ranzieht, in Europa. Vom Produktportfolio her beliefern wir vom Sitz bis zum fertigen Fahrzeug eigentlich alles. Und das zeichnet uns auch aus, da wir eben diesen breiten Fuß haben und im Endeffekt jede Technologie der Automobilindustrie entweder selber als Kompetenz haben oder über die Herstellung unserer Fertigfahrzeuge in Steyr, in Graz, auch an den Kunden liefern.
Spannend. Und Jörg, bei dir ist es ähnlich. Du bist Partner bei 4flow. Ihr macht in erster Linie Supply Chain Design Optimization, sowohl als Beratung, aber auch wirklich tatsächlich Software und IT-Plattformen und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass das Thema Datentransparenz und Datenaustausch für euch auch ein Thema ist. Wahrscheinlich ein Thema, was viele eure Kunden beschäftigt. Und ihr seid auch vor allem sehr, sehr tief drin in der Automotive Supply Chain, richtig?
Richtig, genau. Also das ist sicherlich unser Kernbereich. Auf der einen Seite bei den OEMs, aber eben auch traditionell auf der Supplier, gerade First-Tier-Seite. Sodass wir da natürlich immer wieder durch beide Seiten Berührungspunkte zu den Themen haben und auch durch ja, Systeme wie Transportmanagement oder ähnliches natürlich in den ganzen Datenthemen sehr, sehr tief drin sind und dadurch auch immer wieder lernen, dass das Thema Datentransparenz und Datenaustausch natürlich schon eigentlich ein Benefit für beide Seiten ist. Aber auch wenn man natürlich in die Jahre zurückblickt, immer so ein bisschen ja, kritisch beachtet oder beäugt wurde. Und da gab es natürlich schon durch die ganzen Herausforderungen, die jetzt durch Lieferengpässe und Covid kamen, natürlich nochmal einen richtigen Schub in die Richtung. Und deswegen haben wir das Thema eben nochmal ein bisschen intensiver beleuchtet und haben auch mal geschaut, wie gibt es denn da vielleicht jetzt neue Veränderungen, gibt es neue Trends in dem Bereich, weil sicherlich ja immer alle davon ausgehen, dass es total wichtig ist, sehr, sehr elementar für beide Unternehmen. Aber wenn man dann so ein bisschen mal drauf guckt, feststellt, dass man vielleicht noch nicht ganz da ist, wo man eigentlich hin will. Und dadurch gibt es natürlich auch ein gewisses Spannungsfeld. Ja. Das ist ganz spannend.
Darüber werden wir definitiv noch im Laufe des Gesprächs sprechen. Das heißt, alles, was wir heute besprechen, ist sowohl gespeist aus den Erfahrungen, die jemand wie Christoph beispielsweise macht im täglichen Management der Supply Chain, wenn es um das eigene Haus geht, wenn es um die Beziehung mit den Partnern geht, wenn es um Beziehungen mit den OEMs geht. Aber auch, Jörg, deine Perspektive, weil du mit vielen verschiedenen Repräsentanten aus der Branche sprichst, sozusagen so einen Querschnitt hast. Und obendrein, Jörg, habt ihr im vergangenen Jahr auch noch eine Studie gemacht zu dem Thema zusammen mit der BVL, in der ihr Unternehmen befragt habt, wie es eigentlich um Datentransparenz und Datenaustausch aussieht. Und da, Also wir werden heute wahrscheinlich sehr, sehr üppig auch aus dieser Studie da zitieren und mal schauen, ob sich das, was ihr aus der Praxis so mitbringt, sich tatsächlich deckt mit dem Querschnitt dieser Befragung, die ihr damals
genau, das war sehr spannend, weil wir auch dann wirklich vielerlei Interviews geführt haben, ja. 40, 45 Minuten lang. Da auch sehr tiefgreifend Einblick gewonnen haben und das war sicherlich sehr spannend und das können wir sicherlich dann auch konsolidiert in dieser Runde dann eben auch nochmal reflektieren, absolut.
Ja, das finde ich sowieso mega, mega spannend. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht, wie offenkundig und wie bereitwillig Leute eigentlich über solche Dinge sprechen? Man könnte ja denken, Mensch, das ist sowas, was man irgendwie ganz, ganz geheim hält, wo man ein bisschen so vorsichtig agiert, wie man da aufgestellt ist. Und gerade wenn es auch um die Bereitschaft von Transparenz und Datenaustausch geht, gehen wir gleich noch drauf ein, aber sag mal so, was du für ein Gefühl hast, wie bereitwillig Leute inzwischen sind, da auch ein bisschen so Best Practices auszutauschen und da wirklich auch ihre Erfahrungen so ein bisschen zu teilen.
Also da wir die Studie natürlich anonymisiert haben, das muss man voranschieben, war die Bereitschaft sehr groß, muss man ganz klar sagen. Ich denke, das lag auch ein Stück weit daran, dass wir da ganz gut auch die Fragen vorbereitet haben, ganz gut auch den Nerv getroffen haben. Aber dann war die Offenheit sehr groß und es haben sich wirklich auch gute Einblicke gegeben. Das zeigt aber auch, dass es eben allen in der Regel unter den Nägeln brennt. Man muss ganz klar sagen, dass das gerade für große First-Tiers natürlich mit den vielen OEM-Kunden, die auch unterschiedlich sind, natürlich ein ganz, ganz elementares Thema ist. Man stellt so ein bisschen fest, wenn man dann so ein bisschen in der Kette runtergeht und ich habe einen kleinen Second-Tier-Lieferanten, den treibt das Thema vielleicht nicht ganz so um, muss man ganz ehrlich sagen. Einfach deswegen, weil er natürlich eher so ein bisschen getrieben ist und nicht proaktiv da das Feld bestellt. Aber gerade OEMs und große First-Tiers, für die ist das ein sehr, sehr klares und wichtiges Thema. Absolut. Und man stellt auch fest, dass natürlich neue Player, die vielleicht noch nicht seit 20 Jahren im Markt sind, je nach Geschäftsmodell das Thema auch gleich erkannt haben. Und dadurch, dass sie jetzt wenig Altsysteme haben, sich natürlich auch gleich eine Welt haben aufbauen können, die sie da gut positioniert. Das muss man schon sagen.
So, jetzt haben wir eben schon ein bisschen anklingen lassen, dass es in den letzten Jahren einiges an Störungen und an Disruptionen und Engpässen und besonders große Volatilität in der Automotive Supply Chain gab, was sicherlich der Auslöser war, warum diese Diskussion über Datentransparenz und Datenaustausch eigentlich auch wieder so hochgekommen ist. Es stellt sich aber langsam so ein bisschen so wieder diese Denke ein, dass die größten Herausforderungen so überwunden seien und aus dem Gröbsten sind wir raus und wir kommen jetzt wieder in ruhiges Fahrwasser, aber vielleicht mal eure Perspektive auf die Herausforderungen, die jetzt in der Zukunft zu erwarten sind. Es gibt ja auch die andere Meinung, die andere School of Thought sozusagen, die sagen, Volatilität und Disruption are here to stay, the new normal und diese ganze Diskussion. Jörg, vielleicht fang du an und Christoph, du kannst gerne ergänzen, was ihr in Zukunft für die großen Herausforderungen der Automotive Supply Chains eigentlich seht in diesem Zusammenhang.
Also wir sehen sicherlich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren schon sehr viele Veränderungen. Ich möchte es mal zusammenfassen mit diesem Local to Local, wo sich also wirklich Supply Chains in Teilen verschieben. Wir sehen gerade kein Ende der Globalisierung, das ist auch relativ klar. Also globale Lieferketten gibt es weiterhin und die wird es auch weiter geben. Aber sie werden in Teilen hinterfragt und sie werden eben, je nachdem wie es dann auch geopolitische Einflüsse gibt, dann entsprechend auch adaptiert. Und das sind auch zum Beispiel Investitionsentscheidungen, die vielleicht gerade auch Geld nach Nordamerika fließen lassen. Das zieht schon klare Veränderungen auch in den Supply Chains nach sich, weil da die Supply Chain auch nicht immer dann das dominante Element sein kann. Mhm. Ja. Das sehen wir schon. Wir sehen natürlich nach wie vor Disruption. Die sind vielleicht nicht mehr so schlimm wie vor 2 Jahren, aber Einschläge gibt es nach wie vor. Wir sehen aber auch Teams, die darauf heute besser vorbereitet sind und einfach ja besser equipped sind, weil gegebenenfalls auch die Transparenz durch Daten erzeugt schon besser geworden ist über die Supply Chains. Aber die reine Transparenz reicht mir da ja nicht. Ich muss ja auch dementsprechend noch die richtigen Werkzeuge haben, um zu agieren und aber auch noch natürlich die richtigen Teams haben, die das Ganze dann umsetzen. Aber da ist natürlich durch Covid einiges gemacht worden und das hat sich jetzt auch als Unternehmensprozess eher etabliert, das muss man ganz klar sagen. Zumindest aus meiner Sicht.
Mhm. Christoph, dir noch was anzufügen?
Ich denke, die Herausforderung, die wir haben, ist, der Dynamik in dieser Transparenz gerecht zu werden. Denn auf der einen Seite haben wir eine wahnsinnige Geschwindigkeit, in der Informationen verbreitet werden können. Auf der einen Seite, also jeder weiß sofort, wenn in irgendeinem Land der Welt irgendwie ein größeres Ereignis passiert. Das ist sofort als Information und als Erkenntnis da. Auf der anderen Seite ist in einem Unternehmen es aber bedeutend schwerer, dann diese Auswirkung von irgendwelchen Ereignissen dann auf das eigene Unternehmen, also auf den eigenen Unternehmenskontext zu identifizieren. Denn jede Lieferkette in ihrer Tierstruktur immer komplett Transparenz zu haben und dann diesen sofortigen Abgleich hinzubekommen, was hat das denn für Auswirkungen, was da gerade irgendwo passiert ist, das ist, glaube ich, die Herausforderung. Also die Geschwindigkeit auf der, ich sag mal, der Datenerzeugung, das ist eine Herausforderung, das in Einklang zu bringen, das auch mit der Analyse oder der Intelligenzgenerierung, was bedeutet denn das jetzt für mich im Unternehmen? Und wenn ich das dann noch paare mit neuen Herausforderungen wie Nachhaltigkeit, wie ESG etc., dann wird auch die Tiefe an Informationen, die gefragt wird, Lieferketten, Sorgfaltspflichtengesetz etc., eine deutlich komplexere. Das heißt, wir bauen uns einen Würfel auf, wo ich versuchen muss, jede Dimension in einer deutlich erhöhten Geschwindigkeit zu einer Transparenz und zu einem Erkenntnisgewinn kommen muss. Und das ist, glaube ich, diese Herausforderung, dass Geschwindigkeit und Dimension an Informationen im Unternehmenskontext wirklich darstellen zu können, das wird uns in der Zukunft sehr stark weiterhin beschäftigen.
Ja, jetzt hast du ja gerade erwähnt, dass die Art und Weise, wie ihr euch in der Vergangenheit aufgestellt hattet und schon eine gewisse gute Datentransparenz und guten Datenaustausch schon hattet, hat euch den Kopf gerettet in vielen Situationen. Heißt mit anderen Worten übersetzt, ihr hattet schon eine relativ gute Lieferkettenresilienz. Habe ich auch richtig verstanden, dass diese gestärkte Aufmerksamkeit, die Lieferkettenresilienz in den letzten Jahren erfahren hat, dass das was ist, was dauerhaft anhält und was kein Strohfeuer war, sondern es wird auch in Zukunft, wird das sozusagen, Lieferkettenresilienz wird über den Geschäftserfolg von Unternehmen entscheiden.
Ich bin persönlich überzeugt von, ja. Weil auch die Nachfrage des Kundens nach solchen Informationen immer stärker wird. Ja, also wenn irgendwo etwas passiert, sind die Kunden mittlerweile so aufgestellt, dass die auch sofort nachfragen und sagen, hey, was bedeutet denn das jetzt für uns? Mhm. Ja, das heißt, es ist auf der einen Seite Anspruch, auf der anderen Seite aber auch tatsächlich ein Wettbewerbsvorteil. Je besser man dort aufgestellt ist, je lieferfähiger man durch seine eigene Resilienz ist, desto besser wird man als verlässlicher Partner wahrgenommen werden. Und das kann in vielen Situationen dann wirklich einen Wettbewerbsvorteil darstellen.
Ja, Jörg, wie ist denn das bei euch, wenn Kunden zu euch kommen und sagen, wir haben festgestellt, dass Lieferkettenresilienz wirklich essentiell ist für unseren Unternehmenserfolg, dann muss ja die Antwort nicht zwingenderweise sofort sein, Datentransparenz und Datenaustausch. Es gibt auch weitere Stellhebel, aber die führen irgendwann an ihre Grenzen, wenn die Datentransparenz und der Datenaustausch entsprechend nicht funktionieren. Aber lass uns mal so ein bisschen so ein paar Felder abdecken, wo man überhaupt anfängt, um die Resilienz zu erhöhen, um dann zu schauen, wo da die Grenzen sind und wo dann wirklich eine Datentransparenz und Datenaustausch wirklich zum Bottleneck werden und wirklich so zum kritischen Pfad werden.
Also ich glaube, wir müssen erstmal klar darstellen, was heißt denn überhaupt Resilienz? Für mich heißt das, dass ich, wenn ich ein Ereignis habe, was nicht vorausgesehen war, dass ich dann adäquat schnell agieren kann und also reagieren kann in dem Fall und die bestmögliche Alternative zeitnah implementieren kann. So, das heißt, ich muss A, erstmal wissen, wo liegt überhaupt mein Problem? Und B, muss ich wissen, was ist meine Alternative oder was sind mögliche Alternativen, um dieses Problem zu beheben. Wenn ich das ohne Daten machen kann, dann ist vielleicht Datentransparenz gar nicht so elementar, aber wenn ich jetzt globale Lieferketten habe, dann wird das, glaube ich, schwierig, wenn ich keine Transparenz habe, die oftmals durch Daten erzeugt wird. Wo ist denn gerade mein Shipment? Was sind vielleicht Alternativen? Wo habe ich vielleicht einen möglichen Hafen, über den ich noch gehen könnte, weil der eine Hafen blockiert ist oder ich jetzt doch nicht durch den Suezkanal fahren will oder eben doch wieder über Land fahren muss? Also all diese Informationen müssen ja möglichst schnell transparent sein und dafür brauche ich natürlich auch eine Datentransparenz aus meiner Sicht und die ist dann die Grundlage. Ja, die ist nicht nachher das hundertprozentige oder alleinige Erfolgsgeheimnis, aber es ist absolut eine Grundlage, um dann richtig Entscheidungen treffen zu können. Das muss ich tun und das war ja auch das, was Christoph eingangs meinte. Ich habe jetzt so viele Informationen, ich muss dann aber immer noch die richtige Entscheidung treffen können aus meinem Potpourri an Möglichkeiten. So, und das bleibt elementar und diese Entscheidung muss ich auch vielleicht sogar richtig monetarisieren können, dass ich dann auch vielleicht nicht die teuerste Entscheidung treffe, ich sag mal, eine Expressfracht per Luftfracht zu bestellen, hat schon immer funktioniert, ist vielleicht nicht mehr die beste Lösung, auch meist die teuerste Lösung, aber das ist ja nicht das, was man dann dauerhaft machen möchte. Das heißt, die Alternativen müssen mehr transparent sein und ich muss sie dann aber auch kurzfristig implementieren können. Ja, ich glaube, dieser Dreiklang ist wichtig. Dafür ist aber eben Datentransparenz eine klare Voraussetzung. Und ich denke, dass Unternehmen sie auch schon länger in ihrem Unternehmen haben. Aber wenn ich natürlich dann unternehmensübergreifend agiere, dann wird es spannend. Also habe ich denn die Transparenz auch darüber, was vielleicht mein Vorlieferant macht? Oder habe ich die Transparenz darüber, was in einer N-Tier-Kette bei dem kritischen Lieferanten passiert? Das ist ja das Thema, was jetzt gerade alle umtreibt, weil im Unternehmenskontext selber ist man in den letzten Jahren eigentlich relativ weit gekommen. Und ich will nicht sagen, dass da jeder einen Haken dran machen kann, aber viele können das eigentlich schon. Aber gerade diese übergreifende Datentransparenz, das ist sicherlich der Bereich, wo man jetzt in den letzten Jahren schon weitergegangen ist, aber auch aus meiner Sicht schon noch weitergehen muss.
Ich glaube, da hast du einen ganz wichtigen Punkt gesagt zu dem Thema Resilienz. Wir müssen einfach wissen, was sind denn kritische Lieferketten? Und resilient kann ich dann sein, wenn ich für diese kritischen Lieferketten mir vor Eintreten eines Events schon Gedanken gemacht habe, was wären denn meine Lösungen und Alternativen oder vielleicht auch schon Lösungen bereits etabliert habe, die mir gewisse Schwankungen schon mal in dieser Lieferkette abfedern, dass ich nicht auf jedes Event reagieren muss. Weil wenn ich erst in dem Moment der Informationsgewinnung mir über Lösungen Gedanken mache, dann ist es in vielen Ketten zu spät.
Ja, macht Sinn. Aber wenn wir jetzt feststellen, dass die meisten Unternehmen zustimmen, dass Lieferkettenresilienz heutzutage absolut kritisch sind für den Geschäftserfolg, dass es ohne eigentlich fast nicht mehr möglich ist, da konkurrenzfähig zu bleiben. Und gleichzeitig wahrscheinlich die meisten erkannt haben, dass Datentransparenz und Datenaustausch auch elementar wichtig sind, um eine Resilienz zu erzeugen, führt das dann auch gleichzeitig zu einer größeren Bereitschaft auf Seiten der verschiedenen Partner, dann entsprechend die Daten rauszutauschen? Oder ist das alles nur schön auf dem Papier, aber wenn man in die Praxis schaut, ist die Bereitschaft eigentlich gar nicht wirklich da? Was habt ihr da so wahrgenommen, wie groß die Bereitschaft auf Seiten der Partner ist, da überhaupt eine Transparenz zu schaffen und Daten auszutauschen?
Also was man feststellen kann, ist, dass die Transparenz grundsätzlich über eine N-Tier-Kette, über alle Ketten sicherlich nicht da ist. Und dann wird es auch sicherlich sehr komplex. Mhm. Wir haben jetzt, wenn man nochmal ein bisschen in diese Zeit von vor 2-3 Jahren zurückblickt, schon festgestellt, dass natürlich in vielen Taskforce-Modi, wenn wir wirklich kritische Ketten hatten, dann alle Informationen, die relevant waren, um das Problem zu lösen, ausgetauscht worden sind. Mhm. Und das ist völlig egal, ob es jetzt über 2, 3 oder 4 Unternehmen ging. So, das ist aber nicht im Standard gemacht worden, sondern es ist im Krisenfall gemacht worden und dann eben auch durch klassische etablierte Methoden, wie man hat Excel-Tabellen von A nach B geschickt. Und das ist sicherlich nicht das, was man nach vorne blickend machen sollte. Aber das, was Christoph sagte, ist, glaube ich, ganz elementar. Wenn ich ein großer Zulieferer bin, dann schaffe ich es ja nicht, all meine Ketten, die ich habe, alle in meine Endtierstufe komplett transparent zu haben, sondern ich schaue mir idealerweise die kritischen an und versuche in den kritischen Ketten auch die richtigen Informationen zu tauschen, um darüber eben eine Transparenz zu haben, wenn es kritisch wird. So, und das ist sicherlich ein Prozess, den muss man einmal sauber durch seine Lieferketten durchziehen, um dann eben auch entsprechend gewappnet zu sein.
Jörg, dir noch was anzufügen?
Also dem kann ich zustimmen. Der Austausch der Informationen und die Bereitschaft, die steigt natürlich mit dem Grad an Krise. Man kann aber schon beobachten, dass durch diese zwei großen Ereignisse, Halbleiterkrise und Corona-Pandemie, die grundsätzliche Bereitschaft, in diesen Zusammenhängen zu denken und für diese Zusammenhänge Informationen auszutauschen, gestiegen ist und ein regelmäßiger Informationsaustausch gerade zu so anfälligen und kritischen Lieferketten heute schon einfacher und nachhaltiger betrieben wird, als es vor diesen beiden Krisen der Fall gewesen ist. Und das gilt aber auch für uns intern. Ja, also auch im Unternehmen hat der Stellenwert dieser Diskussionen deutlich zugenommen.
Also wir stellen fest, die Bereitschaft ist durchaus da, besonders dann, wenn es kritisch ist. Genau dann fangen Unternehmen an, wach zu werden. Und das ist natürlich problematisch auch, weil du musst ja auch die Strukturen haben. Du musst die Schnittstellen haben. Du musst die Prozesse haben, um Daten austauschen zu können. Sich mal, wenn ein Event passiert, in War Rooms zu setzen und durchzutelefonieren, ist da nicht der Ansatz. Oder Excel-Tabellen anzufordern, ist nicht der Ansatz, sondern du musst im Prinzip deine Hausaufgaben gemacht haben. Du musst dein Nervensystem in place haben sozusagen, um dann diesen Datenaustausch zu ermöglichen, wenn er wirklich kritisch wird. Was mich natürlich zu der nächsten Frage führt, lass uns mal ein bisschen so schauen, was denn überhaupt schon für Daten routinemäßig ausgetauscht werden. Und da ist das sicherlich ein Unterschied zwischen den verschiedenen Tieren, aber wo fangen wir an? Das können wir gerne noch mal ein bisschen abgleichen mit den Ergebnissen der Studie, die ihr gemacht habt. Vielleicht so ein bisschen ins Verständnis zu bekommen, wo sind wir schon ganz gut, wo ist wirklich von hohem Reifegrad in Bezug auf Transparenz und Datenaustausch zu sprechen und wo sind wirklich die großen Lücken? Angefangen mit den Dingen, die gut funktionieren, wo werden routinemäßig gut Daten ausgetauscht und zwischen welchen Partnern?
Also wenn wir jetzt mal klassisch das Verhältnis eines Kundenlieferanten nehmen, jetzt egal ob es ein OEM zu seinem First Tier ist oder First Tier zu seinem Second Tier ist, dann ist natürlich alles das, was wir mit Lieferabrufen im Standard in der Automobilindustrie sehen, natürlich elementar und darüber muss man nicht diskutieren, das macht eigentlich jeder. Ja. Mhm. So, was wir dann auch sehen, ist, dass insbesondere Transparenz über eingehende Bestände, also was ist im Transit einfließend auf eine Senke, da gibt es mit etwas geringem Abstand, aber doch auch eine sehr, sehr hohe Transparenz darüber. So, was dann schon auch teilweise passiert ist, dass man seinen Dienstleistern eine Transparenz darüber gewährt, wie sieht denn mein mittelfristiger Forecast für Transportkapazitäten aus? Man stellt dann schon fest, dass es dann nicht immer unbedingt rollierende Prozesse gibt, dass man die wieder aktualisiert. Aber es gibt zumindest einen Zeitstempel 4 Wochen vorher oder so, manchmal auch 2 Wochen vorher, dann rolliert man schon so ein bisschen, dass man dem Dienstleister sagt, wir gehen davon aus, dass wir den und den Transportbedarf bei dir haben. Mhm. So, und das ist natürlich auch etwas, was gerade von Dienstleistern oftmals, ich möchte nicht sagen, eingefordert wird, aber was natürlich gerne gesehen wird, um dementsprechend auch die Ressourcen mit zu planen. Denn gerade auch knappe Ressourcen im Transportbereich war ja an vielen Stellen ganz klar auch ein Engpass, den man nicht nur in der Pandemie gesehen hat, den hat man auch gerade in Outbound-Transporten im letzten Jahr noch sehr stark in Europa gesehen. Also eine zum Teil auch selbst erzeugte Verknappung einer Ressource eben durch die Industrie. Das machen aber eben nicht alle. So, und wenn man dann weitergeht und sich mal überlegt oder anschaut, wie gut werden denn zum Beispiel Bestandsdaten, also zum Beispiel die Outbound-Bestände bei meinem First-Tier-Lieferanten, das wird nicht grundsätzlich geteilt, sondern es wird oftmals dann geteilt, wenn es vielleicht auch in Lieferverträgen festgelegt worden ist. Aber das ist eher punktuell und da kann man ganz klar sagen, dass das dann deutlich abnimmt gegenüber den ernst genannten Informationen. Also man will da besser werden, aber man hat da sicherlich schon noch einen klaren Weg zu gehen. Und insbesondere dann, wenn ich eben nicht nur über mein First-Tier nachdenke, sondern wenn ich insbesondere tiefer in die Kette reingehe. Mhm. Wobei man anmerken muss, ich habe natürlich oftmals das Problem, dass ich als OEM ja häufig auch überhaupt kein Vertragsverhältnis mit einem Endtierlieferanten habe. Und dann wird es natürlich auch ein bisschen kompliziert. Das heißt, den Punkt, den du gerade erwähntest, dass man Dinge vorbereiten muss, das gehört ja auch dazu. Ne? Also habe ich überhaupt die rechtliche Grundlage, Daten auszutauschen? Das sind oftmals elementare Dinge, über die man vorher Transparenz und Klarheit erzeugen muss, um das dann eben auch machen zu können. Und das ist oftmals im Bedarfsfall dann ja zu spät, muss man ganz klar sagen.
Ja, Christoph, deckt sich das mit deiner Erfahrung aus der Praxis?
Auf jeden Fall. Ich würde 2 Sachen ergänzen. Das eine ist, wenn ich Informationen in der Lieferkette teile, muss ich ja diese Informationen dann auch in meinen Systemen und Prozessen aufnehmen und verarbeiten können. Und das ist auch eine Aufgabe, die es da zu lösen gibt, denn sag jetzt mal, der klassische MRP-Lauf, der kennt halt die eigenen Ressourcen, der kennt die eigenen Lieferantenstammdaten etc. Der kennt jetzt aber so eine Größe wie Lieferantenbestand nicht. Ja, das heißt, man muss auch, dort müsste man Änderungen in den eigenen Systemen vornehmen, um mit diesen Informationen dann auch tatsächlich planerisch vorzugehen, auch automatisiert vorzugehen, weil ansonsten bleibt es ja wieder ein manueller Prozess. Und das andere ist, ganz oft sind solche Informationen ja auch durch die Partner in der Lieferkette bewusst restriktiv gehalten, weil ich vielleicht gerade in meiner Produktionsanlage ein Problem habe, was ich eigentlich meinem Kunden gar nicht sagen will, oder weil ich eine Kapazität, ja, also oft ist es ja auch so, dass ein Lieferant eine Kapazität über mehrere Kunden hinweg so verkauft, dass wenn alle gleichzeitig dran ziehen würden, die das gar nicht bedienen könnten, ja. um eine höhere Auslastung hinzubekommen. Das heißt, es ist nicht ganz trivial, dann die Informationen, um das in der Realität vorhandene Bild tatsächlich zu bekommen, dann auch so abzubilden, dass jeder der Partner in der Lieferkette mit offenen Karten spielt. Das ist schon eine Herausforderung.
Aber zugleich muss man da wahrscheinlich realistisch sein, dass es immer noch so ein paar Blindspots geben wird, die einfach aus den verschiedenen Interessen heraus entstehen. Das ist einfach ganz natürlich. Die lassen sich auch nicht wegreden, die lassen sich auch nicht irgendwie verbergen. Was gibt es für weitere Widerstände, die wir noch nicht besprochen haben, die so einen Datenaustausch verhindern könnten? Was sind so die großen Hindernisse und Widerstände, gerade wenn es um Erzeugung von Transparenz und Datenaustausch geht? Vielleicht auch gerne noch ein paar Ergebnisse aus der Studie. Das war sicherlich einer der Dinge, die gefragt hat, was dieser Idealversion von der völligen Transparenz und flüssigen Datenaustausch eigentlich im Wege steht. Da muss es ja Widerstände geben, denn sonst hätten wir diese großen Probleme nicht, die heute noch existieren.
Genau, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass man das technisch alles machen kann, über das wir hier reden. Also
darauf kommen wir gleich nochmal, ja.
Genau, aber wenn wir das mal als Prämisse setzen, dann ist es eben nicht so, dass alle Partner in der Supply Chain das komplett gleiche Verständnis haben. Also es fragen sich ja schon einige, was habe ich denn davon, wenn ich jetzt Daten mit irgendeinem teile, auch die Punkte, die du gerade schon andiskutiert hast, da ist nicht immer ein Mindset vorhanden, muss man ganz klar sagen, was man auch verstehen kann, weil es eben unterschiedliche Interessen gibt. Ja. Also man sitzt eben auch nur zu teilen in einem Boot, möchte ich mal sagen. Und das führt eben dazu, dass man vielleicht in dieselbe Richtung rudert, aber vielleicht auch nur alle Parteien mit so viel Kraft, dass der andere nicht merkt, dass man noch ein bisschen mehr könnte. So, und ich glaube, das ist schon noch eins der grundsätzlichen Themen, dass es nicht für alle sinnvoll ist, am selben Strang zu ziehen. Das muss man, glaube ich, leider so sagen, mit all den Punkten, die gerade Christoph eigentlich schon erwähnt hat, dass es eben vielerlei Kunden gibt, dass es eben, wenn ich jetzt allem alles transparent machen würde, das dann teilweise auch vielleicht zu Reaktionen führt, die man selber gar nicht erzeugen möchte. Ne? Weil es ist ja auch nicht so, dass jetzt unbedingt immer alle Partner in der Kette, ich würde mal sagen, mit derselben Transparenz das Gesamtoptimum versuchen anzustreben, sondern dass ja viele doch eher motiviert sind, ihr eigenes Optimum anzustreben. Mhm. So, und ich glaube, was aber wichtig ist, und ist, dass man auch ein Verständnis für die Probleme erzeugt. Also, dass auch dann klar wird, woran liegt es denn zum Beispiel, dass ich Dinge auf die eine oder andere Art mache, das kann auch schon helfen. Also dann ist man vielleicht nicht nur im reinen Austausch eines Datums oder vieler Daten, sondern man erzeugt auch nochmal Transparenz, welche Informationen braucht man denn zum Beispiel, um sein eigenes System zu verbessern. Ich glaube, wenn man in diese Diskussion nochmal stärker reinkommt, dann ist schon was gewonnen. Ich gehe nicht davon aus, dass man jetzt eine vollständige Transparenz über alle Lieferketten erzeugt. Das wird aus meiner Sicht nicht passieren, weil einfach die Interessen zu unterschiedlich sind.
Mhm. Ja, vielleicht können wir da mal so ein paar ganz konkrete Szenarien einmal aufreißen, die so ein bisschen verdeutlichen, wo Datentransparenz und Austausch wirklich essentiell sind. Tatsächlich so anfassbare, konkrete Beispiele, die auch ein bisschen exemplarisch zeigen, wie man es machen sollte. Und dann können wir darüber sprechen, wie das Ganze funktioniert und welche Technik eigentlich im Hintergrund ist. Aber so ein paar Szenarien, so aus dem Alltag, die immer wiederkehrend sind, aber die auch vielleicht so ein paar Edge-Cases, wo mal klar wird, welchen Nutzen Datentransparenz und Datenaustausch bringen.
Also was wir natürlich schon immer wieder sehen, ist, dass die Transparenz über Bestände auf Zuliefererseite gerade im Outbau natürlich Volumen aus der Kette herausnimmt. Ja, und wir sehen auch, dass insbesondere vertikal integrierte Zulieferer, die also nicht nur eine Wertschöpfungsstufe, sondern mehrere haben, das selber natürlich in ihren Konzernen schon umsetzen. Ja, also dass sie versuchen, dann die Supply Chain da stringenter zu machen, weil sie eben diese Interessenskonflikte, die ich halt mit unterschiedlichen Unternehmen dann habe, intern nicht haben. So, und da sieht man natürlich schon, dass man dadurch, wenn man die ganze Supply Chain sinnvoll orchestriert, natürlich Benefits hat, indem die Bestände auch einfach nicht an der falschen Stelle in der Supply Chain liegen. Und das gibt natürlich auf der einen Seite Effizienzgewinne, auf der anderen Seite macht es aber auch die Supply Chain robuster, indem man sagt, okay, vielleicht ist es für die eine Partei nicht ideal, die Bestände, ich sag mal, vor seiner Produktion liegen zu haben, aber es beruhigt halt die gesamte Supply Chain und macht es in Summe besser, anstatt jetzt zum Beispiel den Bestand bei meinem Lieferanten liegen zu lassen, weil er dann nicht in meinen Büchern steht. So, und wenn man das jetzt auf die gesamte Kette mit verschiedenen Unternehmen applizieren würde, dann hätte man sicherlich klare Benefits. Das ist aber häufig eben in der Interaktion mit unterschiedlichen Geschäftsinteressen schwer möglich. Mhm. Ja, und da sehe ich schon einen klaren Benefit und da sehe ich auch eben am Beispiel von vertikal integrierten First-Suppliern halt schon auch einen Schritt, den die schon gehen können, aber den man eben über eine, ich sag mal, geteilte Wertschöpfungskette nicht so gut gehen kann.
Mhm. Und Christoph, vielleicht kannst du das ein bisschen komplettieren. Du hast ja vorhin gesagt, dass gerade in den letzten Jahren es Situationen gab, wo eure Datentransparenz und die Möglichkeit, Daten auszutauschen, euch ein oder andere Mal den Kopf gerettet hat, den Kopf aus der Schlinge gezogen hat sozusagen. Vielleicht kannst du, auch wenn es generalisiert ist, wenn es nicht so speziell ist, du brauchst ja jetzt nicht in super Details gehen, aber das ein bisschen Verständnis davon bekommen, wie du es eingesetzt hast, was dann tatsächlich rückblickend eine goldene Entscheidung damals war und was ihr dadurch tatsächlich machen konntet, was normalerweise nicht möglich gewesen wäre, wenn ihr nicht so gut aufgestellt gewesen wärt.
Ja, ich denke, zwei Themen kann man da herausheben. Das eine ist, wir haben uns damit beschäftigt, was sind denn jetzt unsere risikobehafteten Lieferketten und was haben wir da für Möglichkeiten, dieses Risiko zu reduzieren. Mhm. Das war Punkt 1, da kann ich auch gleich noch ein Beispiel dazu geben, weil Punkt 2 gehört dann dazu, ist, wir haben uns ja so einen klassischen Sales and Operations Planning Prozess gegeben, wo wir erstmal die ganzen Parameter, die wir selber in der Hand hatten, in so einer Lieferkette transparent hatten. Also wir wussten ganz genau, wo entwickeln sich unsere Kundenbedarfe hin? Was haben wir für Kapazitäten in unseren eigenen Lieferketten? Und was haben wir auch bei unseren Lieferanten an Kapazitäten verfügbar, sodass wir dann mit dieser Information schwankende Bedarfe, externe Einflüsse schon mal sehr gut verarbeiten konnten, was das jetzt für uns als Unternehmen bedeutet. Und dann hatten wir nämlich die Transparenz über unsere eigene Lieferkette, über unsere eigene Lieferfähigkeit und konnten mit dieser Information dann auch ganz anders auf diese Schwankungen reagieren, denn wir wussten ganz genau, wo haben wir ein Problem und wo haben wir kein Problem. Und eines der, ich sag mal, der ganz einfachen Lösungen, die wir da gegangen sind, ist, dass wir halt Lieferketten, die eine relativ lange Durchlaufzeit hatten, beispielsweise gewisse Bauteile aus Asien, da haben wir halt dann die Entscheidung getroffen, dass wir die mit gewissen Sicherheitsbeständen respektive Consignment Stocks versehen, damit wir dort einfach schon mal ja so einen Zyklus von 3 bis 6 Wochen, den so ein Schiff in der Regel hat, abfangen können, wenn da irgendwie mit einer Lieferung was schief geht. Und die Kür ist dann, wenn ich das noch kostenseitig so bewerte, dass ich dann sage, was kostet mich denn jetzt die höheren Bestandhaltungskosten gegenüber der Resilienz, die ich dadurch gewinne. Und da haben wir halt auch bewusste Entscheidungen getroffen für diese Lieferketten, die wir mit einem Risikosternchen versehen haben. Wir haben gesagt, okay, da ist es uns wert, diese Investition zu tätigen, damit wir dann dort eben nicht jede Schwankungen sofort in der Lieferfähigkeit spüren.
Also dazu würde ich ganz gerne vielleicht nochmal ergänzen. Wir sehen ja bei unseren Kunden auch gerade in den letzten Jahren eine sehr starke Zunahme an diesen S&OP-Projekten. Also man versucht das wirklich, weil heute auch eben die technischen Möglichkeiten besser sind, als es sicherlich vor einigen Jahren der Fall war, auch die entsprechenden Player am Markt sich positioniert haben, das klar nochmal neu zu denken und besser zu machen und das aber nicht nur in der Wertschöpfung im eigenen Unternehmen, sondern auch viel intensiver noch Supplier in diese Prozesse einzubeziehen, was sicherlich noch nicht überall gelingt, aber was auch ein klares Ziel ist, um dann eben auch die Auswirkungen auf kritische Lieferketten gleich bewirken, auf der einen Seite runterspielen zu können, aber auch festzustellen, wenn jetzt eine kritische Lieferkette dann eben nicht funktioniert, was sind denn dann meine richtigen Reaktionsmechanismen? Und das zählt dann auch wieder zu den Themen ein, die Christoph eingangs meinte. Ich habe dadurch natürlich auch eine Unterstützung, auch systembasiert, die mich dann auch zu den richtigen Ergebnissen führt. Ne? Entscheiden muss ich dann immer noch, aber ich habe eben eine viel höhere Transparenz, als das früher der Fall war. Was sind denn A, die richtigen Alternativen? Aber B, was bedeutet das dann eben auf der einen Seite kostenseitig, aber eben auch für meine Wertschöpfung? Und da haben wir in den letzten Jahren, glaube ich, sehr stark nachgelegt, ist da auch weiterhin noch dran. Das war sicherlich auch ein Stück weit durch die Herausforderungen der letzten Jahre motiviert. Und wir sehen ja gerade schon auch eine klare Bewegung, dass das jetzt als Geschäftsprozess deutlich verbessert worden ist.
Mhm. So, jetzt aber nichts, was wir jetzt gerade besprochen haben, möglich ohne die richtige Technologie, ohne die richtige IT-Infrastruktur. Das heißt, in anderen Worten, wenn es um Datentransparenz und Datenaustausch geht, Daten werden hoffentlich auf digitalem Wege ausgetauscht und da muss es die richtige Struktur geben, da muss es das richtige Nervensystem geben. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Jörg, vielleicht führst du uns ein bisschen ein, so in die Art und Weise, wie man eigentlich heutzutage so eine Infrastruktur denken muss. Vor allem auch eine, die nicht nur innerhalb des einen Unternehmens funktioniert, sondern auch über die Unternehmensgrenzen hinweg. Denn da wird es wirklich dann, wo Rubber meets the Road, würde der Automobiler sagen, wo es wirklich dann kritisch wird. Wie sieht heutzutage eine moderne IT-Infrastruktur aus, die einen adäquaten Datentransfer und eine adäquate Datentransparenz, so wie wir sie heute beschrieben haben, eigentlich ermöglicht?
Na, idealerweise habe ich eben diese Transparenz nicht nur über all die relevanten Bereiche meines Unternehmens, sondern eben auch darüber in die Supply Chain hinaus. Ja. Und ich habe das auf der einen Seite real-time natürlich. Also es hilft mir nichts, wenn ich jetzt nur auf irgendwelchen Plandaten agiere. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und ich muss auch die Möglichkeit haben, sehr schnell Alternativszenarien bewerten zu können. So, und dann sollte ich eben nicht irgendwelche kaskadierenden Prozesse haben, die über verschiedene Abteilungen über 3 bis 4 Wochen durchlaufen und dann sehr langsam sind. Und wenn das Ereignis eigentlich schon gar nicht mehr da ist, dann habe ich eine Entscheidung getroffen, sondern ich sollte eigentlich innerhalb von wenigen Stunden Ergebnisse erzeugen können und auch Alternativen bewerten können, die ich dann sehr schnell eben in meine Supply Chain hinunterspielen und implementieren kann. Das ist sicherlich das, was man heute als Ziel definieren sollte. Das ist auch mittlerweile alles möglich. Ist natürlich nicht unkomplex, weil ich relativ viele Geschäftsprozesse da auch hinterlegen muss. Das ist völlig klar. Aber dann habe ich natürlich über die Daten und über die richtige Verknüpfung der Daten und das Zusammenspielen der richtigen Daten natürlich die Transparenz über meine Supply Chain und kann dann sehr schnell passend agieren. Absolut.
Gut, jetzt haben wir aber Situationen, wo die meisten Unternehmen, gerade in der Automotive-Branche, gerade auch die großen, sehr, sehr ERP-zentrisch unterwegs sind, um nicht zu sagen SAP-zentrisch. Selbst innerhalb des Unternehmens gibt es verschiedene Instanzen und so weiter und so fort. Und es gibt häufig Situationen, wo die einzelnen Systeme nicht miteinander sprechen. Da hast du halt diese Planungssysteme, da hast du noch TMS-Systeme, die eigentlich gar nicht Teil der Sache sind. Dann hast du noch externe Partner, die du anbinden musst. Da wird die Sache sehr, sehr schnell, sehr, sehr komplex. Und alles, was wir heute beschrieben haben, in Bezug auf, wie es eigentlich funktionieren müsste und alle sind bereit und alle verstehen es und Prozesse sind eigentlich auch klar und die Nutzen sind auch klar. Aber wie sieht dann tatsächlich diese Infrastruktur aus? Weil ich höre immer wieder Unternehmen, die damit genau dann irgendwie scheitern, weil erstmal dauert es riesen lange, so ein Konstrukt zusammenzufriemeln. Es gibt keine gesicherten Datenräume, es gibt nicht die richtigen Schnittstellen, die Datenqualität ist nicht die richtige und so weiter und so fort. Lass uns da mal darauf eingehen, wie so eine Architektur tatsächlich aussehen muss. Wir können auch konkret Namen nennen, brauchen wir aber nicht, aber wie so eine Infrastruktur aus, weil das ist immer was ich häufig höre, dass letztlich, ja, klar gibt es Cloud-Plattformen, es gibt APIs, es gibt Real-Time-Visibility-Anbieter, aber trotzdem habe ich zu wenig Unternehmen gesehen, die das wirklich perfektionieren und wirklich was gebaut haben, was das ermöglicht, was wir heute eigentlich beschrieben haben, wie es eigentlich aussehen müsste.
Also in meiner Studie habe ich ein Unternehmen interviewen dürfen oder einen Vertreter des Unternehmens, relativ neu am Markt, und die haben das alles selber aufgesetzt. Also die haben das von vornherein einmal komplett durchgedacht, hatten aber eben dadurch nicht die Herausforderung, Altsysteme zu haben. Und da, glaube ich, muss man sauber differenzieren. Wenn ich das nicht habe, kann ich mich natürlich einmal hinsetzen, mir ganz klar ein Zielsystem aufmalen und sagen, wie sieht denn eigentlich meine ideale Welt aus? Und wie passt insbesondere auch diese ideale Welt zu meinem Businessmodell? Und kann das dann natürlich relativ straightforward umsetzen. So. Aber wenn ich jetzt natürlich über einen seit 70, 80 Jahren am Markt agierenden OEM rede, dann würde sicherlich jeder in der IT das gerne auch tun, aber hat natürlich einfach mal Systeme, die er einfach mal nicht so wegwischen kann. Das muss man auch ganz klar sagen. Und die Landschaften allein erstmal zu bereinigen, ist ja erstmal ein sehr, sehr langer Weg. So, viel wird natürlich jetzt gerade in der Transformation zu S4HANA da neu aufgesetzt, das muss man auch ganz klar sagen. Und dann muss man sich als Unternehmen halt, aber ich kann jetzt auch nicht jede Entscheidung dafür die IT-Strategen in den Unternehmen treffen, natürlich die Frage stellen, was davon mache ich vielleicht in meinem Kern und was hole ich mir vielleicht als Best-of-Breed-Software dazu. Und die Entscheidung wird sicherlich immer sehr unterschiedlich getroffen, aber aus meiner Sicht sind das eigentlich die Entscheidungen, die ich dann einfach klar treffen muss. Also nehme ich etwas aus von meinem Kernanbieter oder habe ich Geschäftsprozesse, die ich durch eine Best-of-Breed-Software so gut unterstützen kann, dass ich dadurch wirklich einen signifikanten Benefit habe.
Christoph, wie macht ihr das denn? Ich meine, das ist auch ein Thema, was sicherlich euch auch beschäftigt. Hast du das Gefühl, als wenn ihr da einen guten Weg gefunden habt, eine gute Lösung, oder wie denkst du da über das Thema nach? Bereitet dir sicherlich auch Kopfschmerzen. Ist eigentlich bei jedem so, bei jedem Unternehmen, mit dem, den ich spreche.
Das ist bei jedem Unternehmen so. Aufgrund unserer Größe haben wir genau diese Komplexität, die der Jörg beschrieben hat. Also wir haben ja weltweit unsere Standorte, weltweit unsere Organisation. Und wir sind auch ein gewachsenes Unternehmen. Das heißt, wir haben auch genau vor diese Herausforderung. Und ich glaube, es gibt da kein Patentrezept und kein richtig oder falsch, denn man muss sich der gegebenen Systemlandschaft auseinandersetzen und versuchen, wie man die bestmöglich in den verschiedenen Wertschöpfungsstufen optimiert und anpasst und verbessert. Ob ich jetzt eine Suite-Lösung oder eine Best-of-Breed-Lösung gehe, das ist in meinen Augen gar nicht das Kriegsentscheidende. Das Wichtigste ist ganz oft schnödes Stammdatenmanagement, denn das braucht jedes System. Es ist eine schnöde, klare Beschreibung von einem Prozess, wer ist für was verantwortlich. Und in dem Prozess dann zu gucken, welches System oder welches Tool kann mir dabei helfen. Und das war für uns am Ende des Tages, als wir diesen Sales and Operations Planning Prozess eingeführt haben, auch der Schlüssel zum Erfolg. Ja, also wir haben uns nicht zum Ziel gesetzt, alles zu 100% digital in einem System machen zu können. Es sind einfach zu viele Informationen, zu viele Schnittstellen und zu viel Dynamik, als dass ein System den denkenden Menschen in dem Prozess ersetzen kann. Ja, also es sind alles Hilfestellungen, es sind Werkzeuge, aber die Mannschaft, die den Prozess betreut, ist am Ende des Tages auch dafür verantwortlich, da dass das bestmögliche Ergebnis rauskommt. Und denen müssen wir die bestmöglichen Tools und Werkzeuge an die Hand geben. Aber es gibt leider nicht dieses eine Utopia, was man umsetzen kann und dann löst es softwareseitig die ganzen Herausforderungen und schafft die allumfassende Transparenz. Das ist auf Basis der Herausforderungen und auch auf Basis der dieser gewachsenen Systeme, wird das in den allerwenigsten Unternehmenskontexten funktionieren.
Ja, jetzt haben wir heute viel darüber gesprochen, wie wichtig Transparenz ist, wie wichtig Datenaustausch ist und wie viel Zeit ihr auch aufwendet, wie viele Ressourcen wahrscheinlich auch in solche Projekte fließen. Da muss man natürlich auch gegenüber der Geschäftsleitung rechtfertigen, was dieser Zeitaufwand, Ressourcenaufwand, Geldaufwand da am Ende bringt. Stellt sich häufig die Frage, was ist eigentlich der Nutzen von Transparenz und wie kann man ihn vor allem messen? Gibt es gute KPIs? Jörg, vielleicht habt ihr damit gute Erfahrungen, vielleicht habt ihr auch die Frage in eurer Studie selber gestellt. Existieren KPIs? Sind die flächendeckend im Einsatz? Was sind gute KPIs, um wirklich diesen Erfolg von den Maßnahmen, die man eigentlich treffen müsste, die wir heute beschrieben haben, tatsächlich gut messen kann?
Also wir haben konkret die Frage gestellt, ob man Robustheit und Resilienz heute in Unternehmen als KPI eigentlich misst. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen eine indirekte Antwort auf deine Frage und sind da relativ ernüchtert worden. Eigentlich gibt es das selten, dass man diese KPIs misst. Was häufig gemessen wird, ist, dass, um auf das Thema von Christoph zurückzukommen, welche Qualität haben meine Stammdaten, wenn ich halt, ob es ein TMS-System ist oder ähnliche Systeme halt mit Stammdaten belegen will, dann muss ich das natürlich einmal gerade gezogen haben und da gibt es ganz logisch lange Tapeten, in denen man das Ganze bewertet, in denen man halt auch seine Whitespots ausmacht. Das gibt es, aber das sind natürlich eigentlich alles nur indirekte KPIs für das große Ganze. Mhm. Und das sehen wir eigentlich sehr selten. Es gibt auch selten, ich mache das Bild mal plastisch, dass der Supply Chain Manager hinter sich eine Karte hat über seine gesamte Supply Chain Struktur und weiß, welche Supply Chains kritisch sind. Also auch die Transparenz ist nicht so vorhanden, zumindest nicht so explizit. Um auch das mal zu bewerten, gibt es dann auch darauf eigentlich keine KPIs. Es gibt ein paar am Markt, die man mal versucht hat zu etablieren, aber sie werden eigentlich nicht angewendet. Und das haben wir durchweg eigentlich in unserer Studie reflektieren können. Also da gibt es ein klares To-Do, muss man sagen.
Mhm. Christoph, dem noch was anzufügen? Arbeitet ihr mit KPIs, um die Resilienz der Supply Chains zu messen? Oder habt ihr auch so Proxy-KPIs, Dinge, die es indirekt messen? Oder wie geht ihr davor?
Ja, wir haben auch indirekte Kennzahlen eingeführt im Rahmen dieses Sales and Operations Planning Prozesses. Die Resilienz zu messen ist tatsächlich schwierig, weil du ja immer nicht weißt, was wieder für ein Ereignis eintreten wird. Also ich behaupte jetzt mal, dass jede Kennzahl das Thema Corona nicht vorgesehen hätte. Ja. Insofern, ich persönlich, und das ist wirklich meine persönliche Meinung, habe so ein bisschen ein Fragezeichen, was der Mehrwert einer solchen Kennzahl sein sollte, weil ich müsste ja wirklich eine Glaskugel haben, die relativ wenig Nebel hat, um die richtigen Themen der Zukunft zu messen. Da fehlt mir aktuell ein bisschen die Fantasie, ich da für einen Erkenntnisgewinn aus so einer Kennzahl rausziehen könnte. Da bin ich eher beim Jörg und zu sagen, hey, was sind denn meine kritischen Lieferketten? Warum halte ich die für kritisch und was ist die Lösung, um diese Kritikalität zu reduzieren? Und dann kann ich das messen, weil dann habe ich wirklich einen aktiven Prozess, eine aktive Steuerung und eine aktive Gegenmaßnahme und kann dann sicherstellen, hey, also die Sachen, die wir jetzt auf dem Schirm hatten, die haben wir aktiv gemanagt. Diese unvorhergesehenen Sachen, schwierig.
Ja. Wenn wir das Ganze, was wir heute besprochen haben, ein bisschen zusammenfassen, so ein paar Key Learnings und ein paar Takeaways, die ihr Leuten mit auf den Weg geben könnt, die sich auf einer ähnlichen Reise befinden, die in verschiedenen Reifegraden unterwegs sind. Was kann man an Key Learnings, an Key Advice sozusagen, an Ratschlägen hier einfach mal austeilen heute? Jörg?
Also ich glaube, es ist schon so, und wir haben ja auch im Rahmen der Studie unterschiedlichste Unternehmen kennengelernt, die eben auf dieser Reise an verschiedenen Positionen stehen. Mhm. So, und ich glaube, keiner, der weit gegangen ist, hat es bereut, so weit gegangen zu sein. Das ist, glaube ich, schon erstmal eine Key Message. Das heißt, diesen Weg zu gehen, der hat, auch wenn man es nicht immer sauber monetär bewerten kann, sicherlich einfach mal riesen Benefits und gibt so viel Transparenz über das Unternehmen, über die Geschäftsprozesse, über die Lieferanten, mit denen ich zusammen agiere. Das ist erstmal schon, also diese Reise ist es erstmal absolut wert, sie auch durchzuführen und nicht nur anzutreten oder wieder zu stoppen, sondern sie auch wirklich stringent durchzuziehen. Mhm. Das ist oftmals schwierig, weil es vielleicht ja doch immer auch eine Investition ins Morgen ist und nicht irgendwie eine Rettung des heutigen Geschäfts, aber ich kann immer nur motivieren, dass man einfach diesen Weg geht. Denn wie gesagt, alle, die es gemacht haben, würden das erstmal als klar positiv beziehen. Ja? Mhm. So, was dann sicherlich ein Stück weit fehlt, und das sagen auch die, die diese Reise schon weitergetrieben hat oder weitergebracht hat, dass so ein paar Agreements, wir haben es eingangs diskutiert, wenn es darum geht, welche Standards habe ich vielleicht, welche auch rechtlichen Rahmenbedingungen, in denen ich agieren kann, habe ich denn. Also da wird sicherlich noch ein bisschen mehr Klarheit den Prozess auch vereinfachen, sodass ich das nicht jedes Mal in bilateralen Diskussionen wieder neu klären muss. Das wäre sicherlich ein Schritt. Wir sehen eben auch, dass, das hatten wir hinten raus nochmal länger diskutiert, Softwareprodukte das heute viel besser unterstützen, als das vielleicht noch vor einigen Jahren der Fall war. Das heißt, auch da gibt es einfach ein riesen Enablement jetzt im Markt, sodass ich diese Prozesse auch deutlich besser gehen kann. Und die Motivation bleibt da, auch wenn jetzt vielleicht gewisse Herausforderungen der letzten 3-4 Jahre abgestellt worden sind oder sich reduziert haben. Auch wir reden heute nicht mehr ganz so viel über das New Normal, wie wir das vielleicht noch vor 1,5 Jahren gemacht haben. Aber die Herausforderungen bleiben schon. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass man nicht mehr so viel drüber redet, weil man einfach viel, viel weiter ist schon in seiner Adaption all dieser Herausforderungen, dass es einen nicht mehr jeden Tag aufschreckt. Man ist eben in Summe dann doch resilienter geworden durch all diese Dinge, die man gemacht hat. Das muss man klar sagen. Und ich würde denken, wenn man diese ja auch rechtlichen Rahmenbedingungen ein bisschen vereinfacht, klarer macht, dann wird es noch einfacher sein, diese Reise zu durchschreiten, die es aber absolut wert ist zu tun.
Ja, Christoph, ich glaube, das meiste, was Jörg gesagt hat, wirst du unterschreiben, aber gibt es noch ein paar Dinge, die wir vergessen haben? Irgendwas, was du noch anfügen kannst in Bezug auf konkrete Ratschläge, die Leute mitnehmen können?
Ich denke, die Akzeptanz für die Bedeutung des Themas auch im Unternehmen steigt, ist gestiegen und ist auch essentiell wichtig, denn nur wenn jeder der Partner in der Wertschöpfungskette sowohl intern als auch extern da an einem Strang zieht, kann ich diese Resilienz in der Lieferkette erhöhen. Dafür brauche ich die Datentransparenz, das haben wir in den Krisen gesehen und ich denke, die Erfahrungen der letzten 2 bis 3 Jahre haben dieses Thema deutlich nach vorne gebracht. Dem Pfad müssen wir weitergehen, um dann weniger Überraschungen in der Kette, in der Lieferfähigkeit zu haben. Vielleicht als letztes Thema bei uns, ganz viele Sachen waren jetzt nicht wirklich komplett neue Konzepte. Also Sales and Operations Planning ist ein Thema, was schon länger bekannt ist. Forecasting ist ein Thema, was schon länger bekannt ist. Die ganzen Tools und Systeme sind alles Sachen, die schon länger bekannt sind. Auch ein Consignment Stock ist jetzt keine neue Erfindung von uns gewesen.
Alles kein Hexenwerk, ne? Ja, im Prinzip. Ja.
Vollkommen richtig. Also ich glaube, Schlüssel ist wirklich, sich mit seinen eigenen Risiken auseinanderzusetzen und dann die Entscheidung zu treffen, wie viel Transparenz brauche ich, wo brauche ich die Transparenz und wie kriege ich die Akzeptanz im Unternehmen, dass wir da alle gemeinsam uns abstimmen und dann die Entscheidungen treffen, was brauchen wir alles, um dem Kunden gegenüber die Lieferfähigkeit aufrechtzuerhalten. Also keine Berührungsängste vor dem Thema haben, man muss es einfach machen.
Sehr hilfreiche Ratschläge. Christoph, Jörg, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für die tollen Ratschläge und für den Ausflug in den Bereich Datentransparenz und Datenaustausch. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.
Gerne, Boris. Danke. Danke.
So, das war der BVL-Podcast mit Christoph Rochelmeier von Magna International und Jörg Biermann von 4flow. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.